Ja, guten Morgen, Gemeinde. Gemeinde Neumarkt. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, ihr wisst, wo es gesungen wurde. Auf einem berühmten Schiff. Neueste Erfindung. Sicher und unsinkbar. Auf dem Weg nach Amerika. Und dann, als der Eisberg kam, dann musste man zugestehen, dass der Mensch ohne Gott nichts ist. Und damals hatten die Menschen noch gesungen. Was würden sie heute tun? Die Predigt heute heißt: Was tust du hier? Und wir schlagen dazu auf den Bibeltext, den wir dazu lesen werden. 1. Könige 19, 1 bis 9. 1. Könige, Kapitel 19, 1 bis 9. Und ich lese. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort, um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einem Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf. Und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Horeb, den Berg Gottes. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Eine andere Übersetzung sagt, was tust du hier, Elia? Folgende Fragen wollen wir heute miteinander betrachten. Was ist, wenn es so aussieht, als hätte uns Gott verlassen? Wie gehen wir als Christen mit Entmutigung, Angst, Frustration, Unglück selbst um? Wie können wir Gott vertrauen, wenn alles so dunkel erscheint? Und diese Geschichte soll uns helfen, das zu verstehen. Zuerst zur bekannten Vorgeschichte. Was ist passiert? Elia, der Mann Gottes, der Prophet, hatte kurz zuvor einen großartigen Sieg am Berg Karmel erlebt. Ihr kennt die Geschichte. In dem Entscheidungskampf, ob der Gott des Himmels oder der Gott des Baals der wahre Gott ist, hatte Elia eine deutliche, machtvolle Bekundung seiner Macht erlebt. Im Kapitel 18, 38 können wir lesen, wie es heißt, da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Und alles Volk konnte sehen, das ist der wahre Gott. Die Baalspriester, die durch ihre Irrlehren andere Menschen ums Leben brachten, wurden sofort bestraft. Sie mussten sterben, nachdem sie kühn und trotzig gegen Gott sich gerichtet haben. Übrigens auch danach noch, wer Ellen White im Kommentar liest, selbst dann waren sie noch trotzig, als sie gesehen haben, was da passiert ist, wie Gott eindeutig zugunsten Elias und der Wahrheit entschieden hat, waren sie immer noch nicht bereit zu sagen, ja, das ist der wahre Gott, wir geben unseren Irrlehren auf. Und erst dann wurden sie alle dahin geschlachtet. 450 Baalspriester. Ich weiß nicht, ob die Priester der Aschera auch dabei waren, aber zumindest die Baalspriester waren mit Sicherheit dabei. Ein dramatischer Sieg für Gott. Und dann das zweite Wunder. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Ihr kennt noch die Geschichte. Und Elia betet. Er hat einen starken Glauben. Interessant sind noch die zwei letzten Verse, 45, 46 vom Kapitel 18. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Nur so eine kleine Geschichte hier, nur so eine kleine Geschichte nebenbei, eine kleine Lehre für uns. Ahab, was war der für ein, war der ein guter Leiter? Ich glaube, der hat ein Problem gehabt. Es war ein abgefallener Leiter, mehr oder weniger. Aber er hatte an diesem Tag Gottes Eingreifen ganz klar gesehen. Und Elia, der von ihm ja verfolgt wurde, erweist dem König auch einen niedrigen Dienst. Es heißt hier im Vers 46, was tat er? Er sagte, komm, spann deinen Wagen an. Und es wurde dunkel und er lief vor ihm her, und damit er nicht strauchelt, und führte ihn bis nach Jezreel. Interessant. Der Mann Gottes, der die Wahrheit hatte, war bereit zu einem niedrigen Dienst für den abgefallenen König Israels. Das ist eine Lehre für uns auch, dass wir nicht denken, dass manche Arbeiten, manche Dienste für uns zu niedrig sind. Jeder von uns darf das tun.
Er lief, er ging nicht, sondern er lief.
Er lief vor ihm her. Also Elia zeigt ihm einen freundlichen Dienst, dass er auch ein Knecht sein kann. Das war die Vorgeschichte. Und dann kommt die Nacht, die alles so anders aussehen ließ. Er wird aufgeweckt und erhält im Vers Kapitel 19, Vers 2 und 3 und 4 heißt es, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Naja, und er macht sich auf und flieht weit weg und sitzt dann unter einem Ginsterstrauch und sagt, Herr, nimm mein Leben, ich bin fertig. Hier war ein Mann Gottes in seinem Eifer für Gott und den Dienst für Gott und seine Gemeinde. Und was erhält er für seine edlen Beweggründe? Verfolgung, Leid, Todesdrohung und er ist frustriert. Was lernen wir daraus? Erstens, Krisen und Rückschläge gehören zur Erfahrung eines jeden Christen. Sich für Gottes einzusetzen schenkt viel Freude, aber auch viel Frust. Ein herber Rückschlag, wie er sich häufig nach einer großen Glaubenserfahrung einstellt, macht oft den Christen zu schaffen. Habt ihr das auch schon erlebt? Man hatte vielleicht an einem Tag eine große Glaubenserfahrung gemacht und war glücklich darüber. Aber am gleichen Abend hattest du etwas getan, eine Sünde oder irgendwas, wo du sagtest, wie konnte ich das tun? Ist es auch schon so gegangen? Tolle Glaubenserfahrung und am Abend hast du irgendein dummes Ding getan, wo du sagtest, ach lieber Gott, nimm mich weg, ich bin, glaube ich, das nicht mehr wert. Ja, Petrus war auch so ein Mann, nicht wahr? Ihm passierte das Gleiche. Herr, das geschehe dir nicht, ich bin mit dir, was auch immer kommen mag. Und dann verleugnete er ihn und musste weinend bekennen, ich bin nicht besser als meine Väter. Unser Leben gleicht oft einer Wanderung in den Bergen. Mal sind wir oben auf, mal sind wir unten. Der Pfad des Lebens führt manchmal durch Enttäuschungen und harte und schwere Zeiten. Es ist leicht, glücklich und mutig zu sein, wenn wir oben auf sind, wenn die Sonne scheint, wenn wir in die Weite schauen können. Aber es ist nicht mal annähernd so leicht, wenn unser Geist niedergedrückt ist und es so scheint, als ob die ganze Welt gegen uns eingestellt ist. Hiob, auch so ein Mann, der dies erleben musste. Nachdem er alles, was ihm treu und wert war, verloren hatte, erklärte Hiob: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Ach, wäre ich doch nie geboren, sagte er. Tiefe Enttäuschung. Enwald schreibt: Zur Erfahrung eines jeden Christen gehören Zeiten bitterer Enttäuschung und tiefster Entmutigung. Tage, in denen Leid des Menschen los ist und man kaum zu glauben vermag, dass Gott noch immer der gütige Wohltäter seiner irdischen Kinder ist. Tage, da Sorgen die Seele beunruhigen, bis es scheint, als sei der Tod dem Leben vorzuziehen. Dann verlieren viele ihren Halt an Gott und geraten in die Sklaverei des Zweifels, in die Knechtschaft des Unglaubens. Könnten wir aber in solchen Zeiten mit geistlichem Scharfblick wahrnehmen, welches Ziel Gottes Fügungen haben, dann sehen wir, wie Engel sich bemühen, uns vor uns selbst zu bewahren und wie sie danach trachten, unsere Füße auf eine Grundlage zu stellen, die festgefügter ist als die ewigen Hügel. Neuer Glaube und neues Leben würden dann entstehen. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gast, wie gehst du mit Enttäuschungen und Lebenskrisen um? Würdest du Gott weg und sagst, ich lass mich sterben, lass mich mein Leben jetzt führen und ich gibst du auf? Im Jahre 1891 segelte Ellen White auf Bitten der Generalkonferenz mit einem Schiff nach Australien. Australien, früher eine Strafkolonie der Briten, war damals nicht so bequem und modern wie heute mit einem Flugzeug zu erreichen und mit Autos zu befahren. Kaum war sie angekommen, litt Ellen White unter einer ausgedehnten und schmerzlichen Erkrankung an ihrer Hüfte. Und sie schrieb in ihrem Manuskript 1892 wie folgt ihre Erfahrung als Antwort auf eine Frage der Generalkonferenz: Ja, wie geht es dir jetzt in Australien? Gott hat dich doch dahin geführt, muss doch alles perfekt sein. Und sie schrieb: Jeden Brief, den ich schrieb, umfasste zwischen 100 und 200 Seiten. Und die meisten Briefe wurden niedergeschrieben, so wie ich jetzt bin, im Bett und im Kissen. Halb sitzend, halb liegend oder abgepolstert in einem unbequemen Stuhl. Meine Hüfte schmerzt mir sehr, bis in die Wirbelsäule hinein, wenn ich mich hinsetzen möchte. Wenn es doch auch hier in Australien so bequeme Stühle gäbe wie in unserem Sanatorium, so würde ich gerne auch $30 ausgeben, um einen von ihnen zu kaufen. Es bereitet mir viel Verdruss, in einem Stuhl normal zu sitzen und meinen Kopf aufrecht zu halten. Ich muss meinen Kopf gegen eine Lehne oder ein Kopfkissen halten, halb angelehnt. Das ist zurzeit mein Zustand. Wie würdest du reagieren? Wie würden wir reagieren? Gott, du hast uns doch nach Australien geschickt und ich muss hier eine Arbeit tun und jetzt überkommen mich diese Schmerzen? Kannst du das zulassen? Ellen White schrieb weiter. Aber, sagt sie, ich bin nicht entmutigt, sagt sie. I'm not discouraged. Da steht die Überschrift. Ich habe das vor Jahren, als es noch das Adventist Review kam, mir herausgerissen. Diese Geschichte hat mir so gefallen. I'm not discouraged. Sie schreibt, ich fühle, dass ich täglich getragen werde. In den langen Nächten, wo Schlaf unmöglich war, habe ich die meiste Zeit im Gebet verbracht. Und wenn jeder Nerv mit Schmerzen erfüllt zu sein schien, wenn ich dachte, ich halte es nicht mehr aus, dann kam der Friede Christi im großen Maße in mein Herz, sodass ich mit Dankbarkeit und Danksagung erfüllt wurde. Ich weiß, dass Jesus mich liebt und ich liebe Jesus, schreibt sie. Einige Nächte konnte ich nur 3 Stunden schlafen, manchmal auch 4, in den meisten allerdings nur 2 Stunden. Und doch schien es mir in diesen langen australischen Nächten, als wäre ich von Licht umgeben, schreibt sie. Ich genoss die süße Zwiesprache mit Gott. Zuerst, als ich mich in dem Stadium der Hilflosigkeit fand, habe ich es tief bereut, den Pazifik überquert zu haben. Warum blieb ich nicht in Amerika? Was für hohe Kosten hat es verursacht, hierher zu kommen? Immer wieder hätte ich mein Gesicht in die Kissen begraben und weinen können. Aber, schreibt sie, ich habe nicht dem Luxus der Tränen freien Lauf gelassen. Ich habe nicht den Luxus der Tränen freien Lauf gelassen. Ich sagte mir, Ellen White, was meinst du damit? Bist du nicht nach Australien gekommen, weil du gefühlt hast, dass es deine Pflicht ist, dorthin zu gehen, wohin die Konferenz meinte, es am besten sei und am effektivsten sei? War es nicht dein Weg? Ich antwortete mir selber, ja. Dann, warum fühlst du dich verlassen und entmutigt? Ist das nicht das Werk des Feindes? Ich erwiderte, ich glaube, so ist es. Ich trocknete schnell meine Tränen und sagte mir, es reicht. Ich werde nicht mehr an die dunkle Seite des Lebens ansehen. Leben oder sterben, ich befehle meine Seele dem an, der für mich gestorben ist. Selected Messages, Buch 2, Seite 223. Das war Ellen Whites Erfahrung. Und ich denke, wir können daraus lernen, auch so zu leben. Wir können nicht verstehen, warum der Magen weh tut. Wir können nicht verstehen, warum die Frau das getan hat. Wir können manche Dinge in unserem Leben auch nicht verstehen. Und doch trotzdem halten wir an Jesus Christus fest, denn er ist allein unser Erlöser und Retter. Und er allein weiß die Antwort. Zweitens, weil wir denken, Gott hat nicht so gehandelt, wie wir uns es wünschten, handeln wir selbst und schaden uns und dem Werk Gottes. Was machst du hier, Elia? Fragte Gott. Damit sagte Gott indirekt, ich sandte dich zum Bach Krit und danach zur Witwe von Zarpat. Ich beauftragte dich, nach Israel zurückzugehen und vor diesen abgetischten Priestern auf den Berge Karmel zu treten. Ich gab dir Kraft, den Wagen des Königs bis zu den Toren von Israel zu geleiten. Wer aber sandte dich auf diese überstürzte Flucht in die Wüste? Welchen Auftrag hast du hier? Was machst du hier? Musste Gott dir auch schon mal so eine Frage stellen? Hör mal, Stan, was machst du denn eigentlich hier? Was liest du gerade? Was schaust du gerade? Wo bist du gerade? Habt ihr schon so eine Stimme gehört? Ich schon. SDA Bible Commentary sagt zu dem Ganzen, Elia tat nicht recht, dass er seinen Dienst, seine Stellung fluchtartig verließ. Der Kampf hat erst gerade begonnen. Wäre er standhaft geblieben und hätte er der Königin geantwortet, die er ihm gedroht hatte, dass derselbe Gott, der Sieg über die Baalspropheten gab, auch sein Leben bewahren könne, dann hätte er Engel vorgefunden, die bereit waren zu helfen. Gottes Gerichte wären auf Isabel als deutliches Zeichen für alle gefallen und es hätte einen großen Eindruck gemacht. Eine große Reformation im gesamten Land wäre die Folge gewesen. Stell euch mal vor. Fast hätten wir es erreicht und dann im letzten Augenblick lässt man sich überwältigen von diesen Dingen. An Familien wie an Einzelne ergeht die Frage, was machst du hier? In vielen Gemeinden gibt es Familien, die in den Wahrheiten des Wortes Gottes gut unterrichtet sind. Sie können den Bereich ihres Einflusses erweitern, wenn sie dorthin zögen, wo man des Dienstes bedarf, den sie zu leisten imstande sind. Gott fordert christliche Familien auf, die in geistliches sich in die finsteren Gegenden der Erde zu begeben und dort weise und ausdauernd für alle zu wirken, die in geistliches Dunkel gehüllt sind. Diesem Ruf nachzukommen erfordert Mut und Hingaben. Während viele warten, bis sie jedes Hindernis beseitigt haben, sterben Seelen ohne Hoffnung und ohne Gott dahin. Um irdische Vorteile oder um größere wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen, wagen sich Menschen in verseuchte Gebiete und erdulden Beschwerden und Entbehrungen für eine Karriere, die nichts am Schluss wert ist. Wo aber sind jene, die bereit sind, ebenso viel einzusetzen, um anderen vom Erlöser zu erzählen? Hast du deinen Posten auch schon verlassen, deine Aufgabe nicht wahrgenommen, wo dir Gott sagen musste, was tust du hier? Drittens, Gott verlässt dich nie, auch wenn es dunkel erscheint. Verließ Gott Elia in der Stunde seiner Trübsal? Nein, keineswegs. Auch als Elia sich von Gott und Menschen verlassen fühlte, liebte Gott seinen Diener nicht weniger an dem Tage, da auf sein Gebet ein Feuer vom Himmel fiel und die Spitze des Berges erleuchtete. Jetzt wurde Elia durch eine sanfte Berührung und eine freundliche Stimme aus seinem Schlaf geweckt. Erschreckt richtete er sich auf, bereit zu fliehen, denn er fürchtete, der Feind wäre bei ihm wieder. Doch das mitleidvolle Angesicht eines Engels, der ihn berührte, eines Freundes, den Gott gesandt hat, versorgte Elia mit Nahrung. Das zweite Mal, dann steht er auf und geht 40 Tage und 40 Nächte in der Kraft dieser Speise zum Berg Horeb, dem Berg Gottes, wo er eine Zuflucht in einer Höhle findet. Und wir lesen es mal jetzt weiter, was dann passiert. 1. Könige 19, ab Vers 9 bis 15. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Das haben wir schon gelesen. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er aber sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deinen Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er aber sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Und dann noch Vers 18. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Soweit, so gut. Was tust du hier, Elia? Zweimal fragt ihn Gott. Und zweimal sagt er, ich habe geeifert für den Herrn. Elia war sehr aufrichtig. Er liebte den Herrn und hat sich für die rechte Sache eingesetzt. Der außerordentliche Erfolg auf dem Berg Karmel hatte ihm den Weg zu größeren Siegen eigentlich geebnet. Doch Elia hatte sich durch die Drohung Isabels davon abbringen lassen, diese wunderbare Gelegenheit wahrzunehmen, die sich ihm bot. Satan greift die Seele in der Zeit ihrer größten Schwachheit mit den heftigsten Versuchungen an. Mit dieser Taktik hat er sogar Jesus in der Wüste angegriffen. 40 Tage gefastet, hungrig, müde und matt. Dann kommt er. Elia, müde und matt von dem anstrengenden Tag, schläft nachts, es regnet, es ist dunkel und düster. Und dann kommt einer und sagt noch, ich lasse dich umbringen. Das sind die Zeiten, ihr Lieben, wo Satan uns angreift, wenn wir am schwächsten uns fühlen. Wenn von allen Seiten Zweifeln auf uns einstimmen, wenn die Verhältnisse uns erschrecken oder wenn Armut und Elend uns zu schaffen machen, sucht Satan unser Vertrauen zum Herrn zu erschüttern. Gerade dann hält er uns auch unsere Fehler vor und will uns dazu bringen, Gott zu misstrauen und seine Liebe in Frage zu stellen. So hofft er, die Seele zu entmutigen und unseren Halt an Gott zu erschüttern. Meinst du wirklich noch, Gott ist bei dir? Du weißt doch, was du getan hast damals. Kennt ihr diese Konflikte, inneren Konflikte? Jeder Christ erlebt das. Denn Satan versucht jeden Christ und er kann ja Gedanken eingeben und das tut er, indem er uns die Zweifel sieht. Aber aus der Erfahrung Elias müssen wir lernen, dass wir Gott auch in der Stunde der größten Krise und Versuchung vertrauen können. Der Gott, der Elias Stärke war, ist stark genug, an jedes seiner kämpfenden Kinder zu erhalten, wie schwach es auch sein mag. Gott musste ihm bewusst machen, dass Elia von seinem Weg abgekommen war. Und viertens, wenn du denkst, dass du der einzig übrig gebliebene Aufrechte bist, dann irrst du. Gott hat noch 7000. Elia fühlte sich von allen verlassen, nicht wahr? Wir kennen das auch. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, letztens der Bremer Pastor Latzl, der ja eine gute Predigt gehalten hatte und Klarstellung bezogen hatte, ist dann von seinen eigenen Kollegen, hintergangen worden, die dann plötzlich gesagt haben, ja, das ist ja fundamentalistische Predigt gewesen und da können wir nicht übereinstimmen. Und er könnte sich fühlen, ich bin noch ganz alleine. Aber interessanterweise hat er 5000 E-Mails bekommen aus ganz Deutschland, die ihm gesagt haben, danke, wir haben ihm auch eins geschickt. Ich habe ihm eine E-Mail geschickt, da war ich gerade im Urlaub, als ich das mitbekommen hatte, und habe ihm geschrieben, lieber Pastor Latzl, danke für Ihr mutiges und notwendiges Einstehen für Jesus Christus und die biblische Wahrheit. Und dann habe ich ihm noch ein Zitat mitgeschickt von Ellen White. Ein so passendes, Kraft aus dem Kampf. Und da heißt es, unter anderem, ich lese nicht alles vor jetzt, lass dich nicht vom Widerstand entmutigen, auf den du stößt. Jetzt mag es leichter sein, mit dem Strom mitzuschwimmen, denn der Niedergang von Gerechtigkeit und Heiligkeit zur Finsternis und Übertretung ist leicht. Dagegen hat einer, der die ewigen Ufer erklimmen möchte, mit Wind und Flut zu ringen. Einzig Glaube und Religion, die nicht energischen Geist und mutiges Handeln aufweisen, sondern von weltlichen Strömungen durchsetzt sind, werden von der Welt bewundert und respektiert und wertgeschätzt. Ja, die Ökumeniker werden doch alle wertgeschätzt, ne? Hohn und Spott der Verächter von Gottes Wahrheit sind ein Kompliment für die Reinheit des Christen. Wärst du von der Welt, wären die ihr Lächeln, ihr Lob und ihr Applaus sicher. Lebt aber Jesus Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit wird deine geistliche Einstellung den Stolz und die Zügellosigkeit der Welt tadeln. Dir mag Widerstand begegnen, der sich in vieler Hinsicht als Vorteil erweisen kann. Es wird eine Klasse christlicher Tugenden entfalten, die auf dem Weg des Wohlergehens und des Sonnenscheins selten wachsen. Ellen White war so klug. Glaube, Beharrlichkeit, Geduld, himmlische Gesinnung, wachsendes Vertrauen in der Vorsehung sind die Früchte, die mitten in finsteren Wolken, in Sturm und Gewitter blühen und reifen. Ja, 7000. Wir können auch heute sagen, es gibt Abfall in der christlichen Kirche. Bin ich alleine übrig geblieben? Jugendarbeit und Evangelisationen mit Rock und Jazz, mit Disco-Nebel und flotten Sprüchen. Gemeinden, die Billard und Kicker spielen am Sabbat, Theater mit Applaus und so weiter, Ehelehren, all das gibt es ja schon in der Gemeinde. Ne? Bin ich eigentlich noch okay, frage ich mich manchmal. Vielleicht bin ich schon zu alt geworden und habe da irgendwelche Scheuklappen. Die heutige Abtrünnigkeit gleicht der, die sich in den Tagen des Propheten in Israel ausbreitete. Wer das Menschliche über das Göttliche erhebt, wer Volksführer verherrlicht, wer das Geld anbietet oder wer die Lehren der Wissenschaft über die Wahrheit der Offenbarung stellt, folgt auch heute mit der großen Menge Baal nach. Zweifel und Unglaube üben den verderblichen Einfluss auf das Herz und Gemüt aus und viele ersetzen das lebendige Wort Gottes durch menschliche Mutmaßungen. Gottesdienste werden zu Unterhaltungsshows, die Weltlichkeit dringt in die Gemeinde ein und man fragt sich manchmal, ist der Neumarkt schon alleine geblieben? Unsere Jugendlichen, die ihr heute in dieses weltliche Schulen gehen müsst, wir wissen, dass es schwer ist, auch in der Klasse für sich zu stehen, gegen den Lehrer und den Rest, aber durch Gottes Kraft ist es möglich. Gott wird dich in dieser Stunde nicht verlassen, wenn du bereit bist, ihn nicht zu verleugnen, sondern ein Zeuge sein wirst. Ja, Religionslehrer werden euch erzählen, dass die Religion auch nur Theorie ist und es viele Wege gibt, erlöst zu werden. Ökumene, doch es gibt nur eine Wahrheit. Und auf die Wahrheit kommt es. 5. Gottes Handeln und Weitsicht ist so viel höher als unsere Zuversicht und unser Blick. Wir dürfen ihm bedingungslos vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen, warum Gott etwas zulässt oder was Gott vorhat. Verse 11 bis 13 nochmal dazu. Da hieß es doch, er aber sprach, kommt heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht in dem Wind, er war auch nicht später im Erdbeben, auch nicht im Feuer, sondern er war die Stimme eines sanften Säuselns. Gott fordert ihn auf, aus seiner Höhle herauszugehen. Gott möchte sich ihm offenbaren. Geh aus der Höhle heraus, sagt Gott zu dir und zu mir. Igel dich nicht ein in deinem Gedankenwelt. Ich will dich was lehren, sagt Gott. Komm heraus, komm. Nicht in gewaltigen Bekundungen göttlicher Macht, sondern durch ein stilles, sanftes Sausen gefiel es Gott, sich seinem Diener zu offenbaren, schreibt er weiter. Er wollte Elia lehren, dass die Art des Wirkens, die am meisten auffällt, keineswegs immer am erfolgreichsten seine Absichten vollführt. Während Elia auf die Offenbarungen des Herrn wartete, tobte ein Sturm, Blitze zuckten, Erdbeben und ein verzehrendes Feuer fuhr vorüber. Doch Gott war in keinem von ihnen. Dann kam ein stilles, sanftes Sausen und der Prophet verhüllte sein Haupt angesichts der Gegenwart des Herrn. Seine Ungeduld kam zur Ruhe, sein Geist wurde beschwichtigt und besänftigt. Jetzt wusste Elia, dass steter Glaube und festes Vertrauen auf Gott ihm in jeder Zeit der Bedrängnis eine bewährte Hilfe sein würde. Nicht immer überzeugt und bekehrt die gelehrteste Darbietung der Wahrheit Gottes die Seele. Die Herzen der Menschen werden auch nicht durch Beredsamkeit oder Logik erreicht, sondern durch den sanften Einfluss des Heiligen Geistes, der ruhig und sicher an der Umwandlung und Entwicklung des Charakters arbeitet. Propheten und Könige, Seite 118. Wir müssen lernen, geduldig auf den Herrn zu warten. Ich bin auch ungeduldig. Ich möchte alles jetzt. Aber wir müssen lernen, ihm zu vertrauen, auch wenn alles dunkel erscheint und es noch so lange dauert. Und er sagt dann, geh an deine Arbeit wieder, liebe Schwester, lieber Bruder. Was tust du hier? Wie steckst du in deine Höhle? Da hinten ist Arbeit. Hast du dich von der Gemeinde entfernt? Bist du verzagt und enttäuscht? Vielleicht, weil du nicht genügend Geld verdienst oder weil du mit Krankheit zu tun hast, weil du arbeitslos bist, weil du nicht Anerkennung von der Gemeinde bekommst oder was auch immer. Vielleicht hat dich jemand unfreundlich angeredet in der Gemeinde. Gehst du dann in deine Höhle und schmolzt? Es gibt Erfahrungen in unserem Leben, die wir nicht verstehen können. Wir schreiben den 3. Oktober 2002. Mr. and Mrs. Wallacker, Anfang der 50er Jahre, leben in Washington, Downtown Washington, in der Hauptstadt, ein Ehepaar mit zwei Kindern. Der Tag fängt ganz normal an. Mr. Wallacker zieht sich an, frühstückt, gibt seiner Frau einen Kuss und geht hinaus in den Arbeitsalltag. Mr. Wallacker ist Taxifahrer und er sieht auf seiner Tanko im Fahrzeug, dass er noch tanken muss. Er biegt ab und fährt zur Tankstelle und betankt sein Fahrzeug, als ihn plötzlich ein Schuss aus dem Hinterhalt tödlich trifft. Der Heckenschütze, der sogenannte berühmte Sniper von Washington, könnt ihr euch erinnern? Ein Mann, der im Hintergrund von weit weg mit einer Fernpistole oder Gewehr Menschen erschossen hat. Wahllos. Hat wieder zugeschlagen. Mrs. Wallacker und ihre Kinder bekommen die Nachricht vom Tode ihres Mannes. Welch ein Leid! Mr. Wallacker war ein siebenten Tags-Adventist und Glied der Sligo Seventh-day Adventist Church in Tacoma Park, Maryland, erschossen aus dem Hinterhalt für nichts. Gott, wo warst du? Können wir das nicht fragen? Wieso passiert das einem siebenten Tags-Adventisten? Wie kann so etwas geschehen? Was ist, wenn deine Mutter, dein Vater, deine Frau an Krebs plötzlich erkrankt und du verzweifelt ausrufen musst, Herr, wo bist du hier? Was sollte Hiob sagen in seinem Elend, welches er auch nicht verstand, und sagen musste, Herr, warum bin ich geboren? Und aus den Tiefen der Entmutigung er sich doch zu einem unbedingten Vertrauen auf die rettende Gnade und Macht Gottes erhob und sagte, in Hiob 13, 15 und 16, siehe, schreibt er wird mich doch umbringen und ich habe nichts zu hoffen. Auch das muss mir zum Heil sein, sagt er. Denn es kommt kein Ruchloser vor ihn. Das hat Hiob geglaubt. Er ließ sich nicht herunterdrücken. Und der Herr antwortete aus dem Wettersturm dem Hiob, ähnlich wie dem Elia, und offenbarte seinem Knecht die Größe seiner Macht. Als Hiob dann eine Ahnung von der Schöpferkraft Gottes aufging, verabscheute er sich selbst und tat Buße in Staub und Asche. Ihr Lieben, Hoffnung und Mut sind unerlässlich für einen Dienst für Christus. Wir müssen Gott vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen manchmal, was passiert. Johannes der Täufer musste ins Gefängnis. Und Jesus Christus, der Retter der ganzen Welt, ist da draußen. Und er rettet ihn nicht. Versteht ihr? Satan wendet oft die Umstände so, dass wir denken, wo ist Gott? Wir mögen uns verlassen fühlen, aber Gott ist da, Geschwister. Er kennt dein Problem. Gott errettet zu seiner Zeit und auf seine Weise, wenn er sieht, dass der Glaube seiner Knechte hinlänglich erprobt ist. Ein Zitat. Unser Glaube wird geprüft. Vertraue dem Herrn. Er wird dich recht führen. Er allein ist unser Heil. Er kennt genau unser Wesen, unseren Lebenskampf. Er hat nicht die Zügel verloren in deinem Leben. Er weiß genau, wo du stehst. Gehorche ihm, vertraue ihm in allen Lebenslagen. Lass ihm die Regie deines Lebens führen. Und der sechste und der letzte Punkt. Sicheres Heilmittel für die Entmutigten und für uns alle. Glaube, Gebet und Arbeit. Nachfolger Christi, Satan kennt deine Schwäche. Halte dich darum an Jesus. Wenn du in Gottes Liebe bleibst, kannst du jede Prüfung bestehen. Nur die Gerechtigkeit Christi kann dir die Kraft verleihen, die Flut des Bösen, welches sich über die Welt ergießt, entgegenzutreten. Lasse den Glauben zur Erfahrung werden. Christus wird niemals diejenigen preisgeben, für die er gestorben ist. Wir können ihn verlassen und dann von Versuchungen überwältigt werden. Christus hingegen kann sich von niemandem abwenden. Wir müssen verstehen, dass um jeden Menschen geistliche Kämpfe stattfinden. Und das ist auch um dich. Für die Entmutigten gibt es ein sicheres Heilmittel: Glaube, Gebet und Arbeit. Glaube und Tätigkeit verleihen Zuversicht und Zufriedenheit, die sich von Tag zu Tag steigern werden. Bist du geneigt, trüben Vorahnungen oder völlige Niedergeschlagenheit freien Lauf zu lassen? Fürchte dich nicht, auch nicht an den dunkelsten Tagen, wenn alles äußerst bedrohlich erscheint. Glaube an Gott. Er weiß, was du brauchst. Er verfügt doch über alle Macht. Seine unendliche Liebe und sein Erbarmen erlahme nie. Er ist doch dein Vater. Du bist doch sein Kind. Fürchte dich nicht, dass er versäumen könnte, seine Verheißungen an dir und an allen zu erfüllen. Er ist doch die ewige Wahrheit. Und darum, schreibt Paulus, bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, sagt er, was sagt er? So bin ich stark. Das kann nur einer sagen, wo Christus in seinem Herzen lebt. Gott benötigt Christen, die nicht nur bei Schönwetter zu ihm halten, sogenannte Schönwetterchristen, sondern auch an trüben Tagen. Wie einst zu Petrus sagt auch Jesus zu ihm heute, zu uns heute, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Verließ Gott Elia in der Stunde der Trübsal? Nein. Können wir Gott vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen, was passiert? Ja. Was tust du hier, Bruder? Was tust du hier, liebe Schwester? Geh an die Arbeit. Wirke, solange es noch Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Gott will dich gebrauchen und dich und andere errettet.